Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen über das Homeoffice bzw. das mobile Arbeiten und dort die mögliche Minderleistung von Mitarbeitern. Zunächst ist da ja ein Verdacht, dann wird es vielleicht konkret. Eine Minderheit von Arbeitnehmern missbraucht seine Rechte im Rahmen des mobilen Arbeitens bzw. Homeoffice. Hier muss der Arbeitgeber aber ganz genau hinsehen und reagieren. Vor allem darf er nicht die Belegschaft unter Generalverdacht stellen. Was zu tun ist und warum die Ursachen für das problematische Verhalten weit, weit vor der mobilen Tätigkeit liegen. Das wollen wir in dieser Folge einmal besprechen. Zunächst aber einmal, lieber Dr. Lelei, zur Einordnung. Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen mobiler Arbeit und Homeoffice?
Der Unterschied ist groß, wobei ich ja sagen darf und kann, dass er manchmal in der Praxis nicht so gesehen wird. Ich glaube, als Arbeitshilfe in Anführungszeichen kann man sich gut merken, dass die mobile Arbeit viel mehr ist als das Homeoffice. Die mobile Arbeit, es gibt ja keine gesetzliche Definition, aber doch eine, die sich eingebürgert hat, ist die Arbeitsleistung, die außerhalb des Büros, steuerrechtlich sagt man ja manchmal die Betriebsstätte, also außerhalb erbracht wird, mobil. Das kann zu Hause sein, das kann aber auch im Zug sein, auf dem Flughafen oder im Park, je nachdem. Und das Homeoffice, auch das ist ja nicht definiert, aber es hat sich auch eingebürgert, diesen englischen Terminus wörtlich zu nehmen im Deutschen und zu sagen, das ist tatsächlich die Arbeitsleistung, die von zu Hause aus erbracht wird. Also da sitzt man tatsächlich dann in den eigenen vier Wänden. Wobei, kleiner Disclaimer hier, manchmal wird es eben in der Praxis auch nicht ganz so trendscharf auseinandergehalten. Aber ich denke, das ist eine gute Definition, um damit zu arbeiten.
Ja, und weil Juristen so gerne definieren, gehen wir doch gleich mal weiter. Wie verhält es sich denn mit der Nicht- und der Minderleistung im Arbeitsverhältnis?
Ich muss sagen, Herr Krabbel, das Thema unseres Podcasts heute, das gefällt mir deswegen so gut, weil diese Minderleistung im Arbeitsverhältnis und dann eben im Homeoffice, das ist ja der Vorwurf, der begleitet das Homeoffice seit Anbeginn, also seit man das überhaupt in den Fokus genommen hat. Also da wird ja immer so, fast schon kann man das sagen, schwingt das so mit, der Vorwurf, dass man sagt, naja, also die, die ja zu Hause sitzen, die arbeiten dann nicht so gut oder so viel. Also das ist ein ganz altes, in Anführungszeichen, Problem. Das hat also etwas zu tun mit dieser speziellen Aufstellung natürlich, dass man eben nicht mehr im Betrieb ist. Aber prinzipiell ist es natürlich so nicht, und Minderleistung im Arbeitsverhältnis ist auch ein Klassiker, der hat mit Homeoffice erstmal gar nichts zu tun. Wichtig ist, dass man sich merkt, dass ja der Arbeitsvertrag die geschuldete Leistung vorgibt, und wenn man die nicht erbringt, dann ist es eine Nichtleistung. Das heißt, man macht also nicht das, wozu man arbeitsvertraglich verpflichtet wäre, zum Beispiel man macht weniger oder macht irgendwas anderes. Und die Minderleistung, wie das Wort es ja auch schon sagt, das ist etwas anderes in dem Sinne, da wird gearbeitet, da wird möglicherweise auch das Stundenkontingent erfüllt, die 38,5 Stunden oder die 40 Stunden, wie viel es auch sind, aber leider in der Qualität nicht so. Und da gibt es dann ja auch das schöne englische Wort, das gefällt mir besonders gut, des Low-Performer. Der Low-Performer ist ja der Minderleister oder die Minderleisterin, die Low-Performerin, das ist nicht der Nichtleister, sondern der es schlecht macht.
Ja, und genau, wie Sie sagen, der Maßstab ist natürlich immer der Arbeitsvertrag. Wie kann denn jetzt der Arbeitgeber den Nachweis über die Schlecht- oder Minderleistung oder die Nichtleistung bei mobiler Tätigkeit führen? Also welche Rechte hat der Arbeitgeber?
Ja, da können wir, glaube ich, zurückgehen zu diesen grundsätzlichen Problematik, dass ja gesagt wird, naja, prinzipiell prinzipiell oder traditionell könnte man ja fast sogar sagen, ist es ja so, da wird die Arbeitsleistung kontrolliert im Betrieb. Manchmal sieht man das ja auch fast noch so vor sich wie in alten Spielfilmen. Da sind so Schreibtische und dann geht der Vorgesetzte so langsam hinter den Schreibtischen und guckt den Leuten über die Schulter, ob die auch alles richtig machen. Das ist also kein Problem im Betrieb prinzipiell erstmal die Leistung zu kontrollieren. Und im Homeoffice ist es eben etwas anders oder bei mobiler Arbeit. Da wird dann mit so etwas wie zum Beispiel Zeiterfassungssystemen ja gearbeitet, ne, indem man dann sagt, naja gut, also zumindest wie lange du arbeitest, können wir ja zum Beispiel über die Zeiterfassung dich kontrollieren oder uns das anschauen. Und man kann auch mit anderen Dokumentationspflichten arbeiten. Ganz einfach ist es ja dann, wenn die Arbeitsleistung in einem Arbeitsprodukt besteht, nicht? Also dass man gar nicht nur unbedingt die Tätigkeit hat, also das bloße vor sich herarbeiten, sondern Arbeitsprodukte abliefern muss. Und das kann man natürlich auch im Homeoffice gut kontrollieren. Da muss ich den Leuten ja nur eine E-Mail schreiben oder die anrufen oder denen eine WhatsApp schreiben und zu sagen, hör mal, schick mir das bis dann und dann. Und wenn die das nicht machen, habe ich ja schon den ersten Nachweis oder den ersten Hinweis auf eine eventuelle Minderleistung.
Ist es denn problematisch, wenn ich Ziele setze? Also ich kann ja sagen, schaff doch bitte Vormittag dies und am Nachmittag jenes und dann kontrolliere ich das.
Ja, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht problematisch. Manchmal, Herr Krabbel, und ich glaube, das haben Sie jetzt vielleicht ein bisschen im Hinterkopf, ist ja auch richtig, hat das so etwas komischen Beigeschmack, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm und problematisch. Im Gegenteil, das wird ja auch in der modernen Führungskultur, in der modernen Managementkultur öfters angesprochen, dass das ja gerade richtig und sinnvoll ist. Und ich habe das auch häufig schon in Arbeitsverhältnissen erlebt, zum Beispiel auch aus Teams, die sich dann beschweren über Führungskräfte. Also die Teams beschweren sich und sagen, wir haben gar keine Ziele. Wir wissen gar nicht, wo wir hinarbeiten sollen. Es wird irgendwie immer was erzählt, aber kein konkretes Ziel gibt es. Das heißt, um die Frage zu beantworten, das ist richtig und wichtig, dass man mit Zielen arbeitet. Das müssen natürlich Ziele sein, die erforderlich sind, beziehungsweise die umsetzbar sind und auch im Zeitrahmen, der vorgegeben wird, umsetzbar sind. Aber das reine Ziel geben, das reine Ziel vorgeben, das ist gut und richtig, ist ein Führungsmittel.
Lassen Sie uns zum, ich würde sagen, klassischen Problem kommen oder zu dem klassischen Vorwurf, der immer auftaucht, zum Arbeitszeitbetrug, der ja vermeintlich einfacher zu begehen ist, wenn die Mitarbeiter zu Hause tätig sind. Wie kann der Arbeitgeber hier ganz gezielt kontrollieren und überwachen?
Die technischen Überwachungsmöglichkeiten, die sind ja nicht weniger geworden, sondern die sind ja mehr geworden und interessanterweise sind die vor allen Dingen mehr geworden, seitdem die Leute im Homeoffice arbeiten, weil das Homeoffice oder das mobile Arbeiten ja ganz klar und ganz groß in seinem Herzstück ja die technischen Möglichkeiten hat, beziehungsweise die technischen Betriebsmittel hat. Das ist natürlich Internet, das sind Laptops, das sind Handys, Mobiltelefone und da gibt es ja ganz viele technische Möglichkeiten, um zu überwachen. Wir alle kennen die berühmten Keylogger-Fälle, also die Programme, die das Schreiben auf der Tastatur kontrollieren. Man kann E-Mail-Verläufe sich anschauen, man kann den Inhalt von E-Mails sich anschauen, man kann regelmäßige Besprechungen über Videotelefonat, Zoom oder MS Teams durchführen. Die Schwierigkeit, die hier immer auftritt, ist natürlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das muss gewahrt werden und daran anschließend auch direkt der Datenschutz, der setzt ganz zu Recht diesen technischen Kontrollmöglichkeiten, die ja sehr stark sind, er setzt das aber Grenzen.
Ja, dazu kommen wir ja vielleicht noch, dass das Problem dann möglicherweise auch ganz woanders liegt. Also wenn jemand im mobilen Arbeiten sich nicht regelkonform verhält, dann tut er das möglicherweise auch nicht im Office.
Ja, richtig. Das sind ja häufig auch dann wieder Fragen von Unternehmenskultur beziehungsweise von Mitarbeiterpersönlichkeiten. Und ich bin auch der Meinung, dass sich das grundsätzlich eben nicht verändert, da wo die Leute arbeiten. Ja, also das ist dann meistens nicht so, dass das irgendwie zu einer Persönlichkeitsveränderung führt. Ja, Gott sei Dank nicht. Sondern die Leute sind im Grunde genommen genauso drauf. Das eine oder andere wird vielleicht dann verstärkt. Ja, aber letztendlich zu grundsätzlichen Änderungen kommt es da meiner Meinung nach nicht.
Dann kommen wir mal zu einem Argument, was manche Leute bringen, die dann vielleicht doch nah dran am Arbeitszeitbetrug sind, sich das aber so ein bisschen vor sich selbst rechtfertigen, vielleicht auch rechtfertigen müssen. Ein Mitarbeiter schafft seine Arbeit in kürzerer Zeit. Der Arbeitgeber bekommt das mit. Sollte der Arbeitgeber diesen Mitarbeiter dann gewähren lassen, wenn die Leistung ja trotzdem erbracht wird? Also welche Probleme könnte das wiederum nach sich ziehen?
Ja, es könnte natürlich die Probleme nach sich ziehen, ob die Arbeit tatsächlich in der Qualität erbracht worden ist, wenn man jetzt nur auf den Zeitfaktor einmal schaut. Aber grundsätzlich würde ich dem immer erstmal positiv gegenüber treten, weil man ja tatsächlich sagen kann, und auch hier wieder Stichwort moderne Führungskultur, man führt also ja auch an der langen kleinen Leine, um das mal so ein bisschen fast schon eigenartig zu sagen, aber dass man tatsächlich den Leuten ja sagt, den Kolleginnen und Kollegen, hier kommt es in erster Linie darauf an, was ihr abliefert, nicht, dass ihr Arbeitsprodukte abliefert, weil die bringen uns als Unternehmen ja weiter. Und das Pure, das andere Extrem, Absitzen der Zeit, ob das nun zu Hause ist oder im Betrieb, das bringt uns ja nicht weiter und das wollen wir auch nicht. Deswegen kann ich mir grundsätzlich eben immer gut vorstellen, dass man sagen kann, wenn Leute ihre Leistung erbringen, dann lässt man die gewähren, auch wenn die das in der kürzeren Zeit machen. Man muss sich natürlich dann immer fragen, wenn das regelmäßig vorkommt, hat das eventuell andere Gründe, Stichwort also Qualitätsstandard, der eingehalten wird oder andere Dinge, die eine Rolle spielen können. Also, aber erstmal denke ich, ist das nicht unbedingt ein negatives Aufkommen oder ein negativer Aspekt, der hier hochkommt.
Ja, als Reaktion auf die Minder- oder Nichtleistung, die beobachtet wird, sollte ja zunächst einmal das Mitarbeitergespräch folgen. Wie geht man da vielleicht in aller Kürze vor?
Ich denke auch hier ganz wichtig, es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem Mitarbeitergespräch, das durchgeführt wird in einem Arbeitsverhältnis, das klassisch im Büro erfüllt wird oder in der Werkshalle erfüllt wird und dann eher moderner, in Anführungszeichen moderner, per Homeoffice oder im Homeoffice oder per mobiler Arbeit. Fakt ist eben immer, dass zu Mitarbeitergesprächen ein hoher Grad der Fairness gehört seitens des Unternehmens, seitens der Personalverantwortlichen. Das drückt sich übrigens dann auch wieder in unserer ja oft und auch sehr wichtig und zu Recht angesprochenen Unternehmenskultur aus. Man lädt die Mitarbeiter also ein zu dem Gespräch und da wird das auch gesagt, was ist der Gesprächsinhalt, damit sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin darauf vorbereiten kann. Da gibt es also auch eine bestimmte Einladefrist. Das ist irgendwie nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber Gebot der Fairness. Und dann wird man den Vorwurf beziehungsweise das, worüber man sprechen möchte, besprechen, wird das sachlich darstellen, man wird da nicht persönlich werden und man wird vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, dass das nicht eine Einbahnstraße wird, der Kollegin oder dem Kollegen, mit dem man da spricht, die Gelegenheit geben, auch selber etwas beizutragen, Stellung zu nehmen, sich in Anführungszeichen zu verteidigen, um dann nach Möglichkeit, das ist ja das Ideale, das Mitarbeitergespräch zu einem positiven Abschluss zu führen. Das heißt, dass man eben dann mehr daraus gewinnen kann, als das pure Zurechtweisen der Leute.
Ja, das könnte man ja im Prinzip schon als Ziel eines solchen Gespräches bezeichnen. Wie wird das Ergebnis festgehalten?
Das Gespräch in der Tat muss dieses Ziel ja haben, auch übrigens ganz, ganz wichtig, sonst ist es nämlich nicht ernst gemeint als Mitarbeitergespräch, sonst geht es nämlich ganz schnell in ein Trennungsgespräch über. Also das Mitarbeitergespräch, auch das Kritikgespräch, so wird es ja auch genannt, muss aus Sicht des Unternehmens das Ziel haben der Verbesserung, also nicht der Einstieg in den Ausstieg aus dem Arbeitsverhältnis, sondern der Einstieg in die Verbesserung. Das muss das Ziel sein. Und dann absolut wichtig und richtig, das muss auch festgehalten werden. Da gibt es ja teilweise auch Vorlagen dazu, die kann man sich online anschauen, sogenannte Ergebnisprotokolle oder sogar, manchmal wird das auch Vereinbarung genannt. Da legt man also fest, was an Kritik aufgenommen worden ist von der Mitarbeiterin, vom Mitarbeiter, was getan werden kann, um die Mängel abzustellen. Und auch eine gewisse Zeitachse wird da festgelegt. Und auch, halte ich für sehr, sehr wichtig, schon ein nächstes Gespräch wird vereinbart in dieser Zeitachse, um nämlich nachzuhalten, inwieweit man da auch erfolgreich war oder ob man eventuell wieder nachschärfen muss.
Und über den nächsten Fall denken, so habe ich das Gefühl, viele Unternehmen bereits nach. Wir lösen uns mal vom Einzelfall. Unter welchen allgemeinen Voraussetzungen kann mobile Arbeit eingeschränkt oder möglicherweise sogar untersagt werden? Wenn die einschlägigen Vereinbarungen, wir machen es jetzt mal nicht so kompliziert, also wir beschränken uns auf den Fall, wenn die einschlägige Vereinbarung hierzu schweigt.
Ja, die mobile Arbeit ist ja erstmal etwas, was den Arbeitsort anbelangt und da kann man ja ganz wunderbar reinschauen in die Gewerbeordnung. Da ist das Direktionsrecht, der Paragraph 106 Gewerbeordnung ist es reingeschrieben. Es ist eingeschränkt natürlich durch den Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung, Tarifverträge, Gesetze und so weiter. Aber erstmal ist es ja das Recht der Arbeitgeberin, den Arbeitsort zu bestimmen, dementsprechend also auch zu sagen, ob man nun mobil arbeitet oder im Homeoffice arbeitet oder wieder im Betrieb, im Büro arbeitet, das kann man alles tun. Man muss sich über eine Sache im Klaren sein, dass hier darüber gekämpft wird. Da gibt es ja mittlerweile auch Rechtsprechung dazu, die sich damit beschäftigt, inwieweit das eben tatsächlich so wäre. Was meiner Meinung nach zu Recht immer gesagt wird in den einschlägigen Entscheidungen, es gibt keine Konkretisierung des Arbeitsverhältnisses mit Recht auf Homeoffice oder mobile Arbeit, wenn es eben nicht eine solche Vereinbarung gibt, dann bleibt es dabei. dabei, dass die Arbeitgeberin den Arbeitsort eben festlegen kann.
Ja, und zum Abschluss vielleicht die Frage, an welcher Stelle ist der Betriebsrat einzubinden? Also vielleicht gehen wir jetzt auch nochmal von dem Fall aus, es gibt eine Betriebsvereinbarung. Wie kommt der Arbeitgeber da jetzt ran?
Die Betriebsvereinbarung, oder ich sage es vielleicht mal so, gerade der Betriebsrat spielt ja in letzter Zeit bei dem Kampf, so nenne ich das jetzt mal ein bisschen martialisch, mit Absicht um das Homeoffice eine immer größere Rolle. Und das wird manchmal festgemacht in den Paragraphen 87 Absatz 1 Nummer 14 BetrVG, wo ja das Homeoffice in einer gewissen Art und Weise oder die mobile Arbeit der Mitbestimmung unterworfen wird. Allerdings ist es eben immer nur das Wie, was mitbestimmungspflichtig ist, nicht also das Ob. Jetzt gibt es aber findige Betriebsräte, die zum Beispiel sagen, naja, das Wie, was ja mitbestimmt ist nach 87 Absatz 1 Nummer 14, das ist zum Beispiel auch dieses Reduzieren der Homeoffice-Tage. Da wären wir in der Mitbestimmung drin. Da gibt es auch Entscheidungen mittlerweile auch sogar auf LAG-Ebene, die das eben rausbuchstabieren und sagen, ja, hier gibt es Mitbestimmungsrechte und daran muss sich die Arbeitgeberin dann natürlich halten, kann nicht ohne weiteres die Leute aus dem Homeoffice zurückrufen oder aus der mobilen Arbeit zurückrufen. Was ich denke, was wichtig ist, der Betriebsrat spielt hier eine Rolle und gut aufgestellte Betriebsräte werden auch immer darauf bestehen, dass gerade zum Homeoffice, zur mobilen Arbeit Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden und daraus ergeben sich dann ja auch ganz konkrete, zum Beispiel Informations- oder Mitwirkungsrechte des Betriebsrats und darauf wird der dann auch zu Recht bestehen können.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auf die Kurzgefragt-Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.